BTO Beyond the Obvious 2.0 mit Daniel Stelter beginnt sofort.
Sie hören gerade Daniel Stelters BTO? Dann hören Sie doch gleich den nächsten Podcast. Dirk und Huben, der Führungspodcast. Das ist unser Podcast, der alle 2 Wochen donnerstags erscheint.
Ich bin Kai Dierke.
Und ich bin Anke Huben.
Wir beraten seit mehr als 25 Jahren CEOs und Führungsteams an der Spitze internationaler Top-Unternehmen rund um die Themen Führung und Zusammenarbeit. Die Welt an der Unternehmensspitze kennen wir also von innen und jenseits aller aktueller Schlagzeilen.
In unserem Podcast sprechen wir alle 2 Wochen über die Führungsfragen unserer Zeit.
Wir geben Ihnen Denkanstöße und beschreiben aus der Praxis für die Praxis, wie Sie als Führungskraft Ihre Ziele noch besser erreichen können. In unserer aktuellen Folge geht es um eine entscheidende Kompetenz in diesen unsicheren Zeiten. Die Zufallskompetenz.
Oft fürchten wir ja Zufälle, das Unerwartete. Gerade in Zeiten der Unsicherheit können sie uns Angst machen. Aber wir können auch eine ganz andere Sicht auf den Zufall entwickeln. Wir können lernen, wie wir unerwartete Ereignisse sinnschaffend nutzen können, anstatt daran zu verzweifeln. Wie können gerade Führungskräfte diese ganz besondere Zufallskompetenz entwickeln? Also die Kraft, in der Ungewissheit Chancen zu sehen und zu nutzen.
In dieses interessante Thema steigen wir mit unserem Gast, Professor Christian Busch, ein. Christian Busch ist Direktor des Global Economy Programs an der New York University und lehrt an der London School of Economics. Sein Bestseller The Serendipity Mindset ist gerade auf Deutsch erschienen unter dem Titel Erfolgsfaktor Zufall. Und wir haben 3 Fragen mit ihm diskutiert. Was ist Serendipität? Und warum ist das Wissen darum so wichtig? Welche Grundeinstellungen brauchen wir, um Serendipität zu nutzen? Und schließlich, welche praktischen Schritte können wir tun, um Serendipität, diese Zufallskompetenz, aufzubauen?
Es geht um aktives und blindes Glück, um vermeintliche Glückspilze und Pechvögel, um Schumpeter und Goethe, um das Mindset der Fülle und das Mindset des Mangels, um das Sehen und das Säen, um Louis Pasteur und den vorbereiteten Geist, um das Hochstapler-Syndrom und innere Saboteure, um den kleinen Prinz und den Beginners-Mind und um Tipps und Inspiration, wie Sie Zufallskompetenz als echten Erfolgsfaktor für sich entwickeln können.
Sie finden alle Folgen in Ihrer Podcast-App unter Dirke und Huben, der Führungspodcast. Auf unserer Website dirkehuben.com oder in den Shownotes dieser BTO-Folge.
Also, Dirke und Huben, der Führungspodcast. Wir freuen uns auf Sie und bis dahin wünschen wir Ihnen viel Freude am Führen.
BTO Beyond the Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. In dieser Woche blicken wir erneut auf das Thema der Inflation und vor allem auf die Rolle der Geldmenge bei der Erklärung der Inflation. Wir erinnern uns, schon lange sagen die Ökonomen, ach, das mit der Geldmenge ist doch gar nicht mehr so wichtig. Es ist längst schon nicht mehr ein Ziel und schon auch gar kein Indikator mehr gewesen für die Politik der Notenbanken. Das lag daran, dass die Korrelation zwischen der Geldmengenentwicklung und der Inflation sich nicht mehr hat nachweisen lassen. Doch nun, mit Corona ist Schluss damit. Und es gibt ernsthafte Stimmen, wie beispielsweise jene der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die aufzeigen, dass die Geldmenge sehr wohl als Frühwarnindikator für den aktuellen Inflationsschub getaugt hätte. Was lernen wir daraus? Darum geht es in dieser Folge, verbunden mit einem Blick in die Geschichte. Passend zum Thema erinnern wir an den Markcrash vom 18. April 1923. Damals musste die Reichsbank ihren vergeblichen Versuch aufgeben, die Abwertung der Mark gegenüber dem US-Dollar zu verhindern. Und damit begann die Hyperinflation in Deutschland so richtig. Dazu sprechen wir mit dem Journalisten Frank Stocker, der ein Buch geschrieben hat über die Ereignisse vor 100 Jahren. Spannende Themen, finde ich. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious 2.0 featured bei Handelsblatt.
Die Grünen schaffen es ja derzeit relativ geschickt, es darzustellen, dass jetzt dieser Turn to Coal, ja, dieser Kohle-Turn und Gas in Katar kaufen, dass es ihnen so ungeheure Schmerzen abringe, ne? Also dass sie dafür die Staatsräson bereit sind, von Urüberzeugungen abzurücken. Und das stimmt historisch halt nicht, ne? Das ist tatsächlich ein ziemlich genialer PR-Gag. Wenn wir auf die grüne Geschichte schauen, sehen wir, dass sie halt Kohle und Gas immer mit in ihrer Energiewende-Rechnung drin hatten, dass sie als kleineres Übel akzeptiert und affirmiert haben, auf dem bestehenden Atomsockel die Erneuerbaren aufzubauen. Das wäre eigentlich die richtige Strategie gewesen. Stattdessen hat man Erneuerbare ausgebaut, die Kernenergie aus dem Netz gehauen und hat sich auf diese Weise die strukturelle Abhängigkeit von den Fossilen, also wirklich sehenden Auges, eingehandelt. Erneuerbare gegen Kernenergie. Ich glaube, das ist der Sündenfall dieser deutschen Energiewende-Geschichte gewesen.
So Dr. Anna-Veronika Wendland im Gespräch mit mir in der 148. Folge meines Podcasts mit dem passenden Titel Die Grüne Kohlepartei. Ich kann an dieser Stelle allen nur noch mal empfehlen, gerade heute, wo die Atomkraftwerke nun abgeschaltet wurden, diesen Podcast noch mal zu hören. Ja, es ist widersinnig. Wir wissen, CO2 sollte eingespart werden mit dem Ziel, den Klimawandel zu verlangsamen. Wir wissen, die Atomkraftwerke leisten dazu einen besonderen Beitrag, weil sie eine CO2-arme Form der Energieerzeugung sind und sie stehen ja bereits herum. Und wir haben auch gehört, wie unser Wirtschaftsminister in der Ukraine letzte Woche gesagt hat, es wäre doch völlig okay, wenn die Ukraine die Atomkraftwerke weiter nutzen würde, weil sie ja nun schon mal da wären. Da fragt man sich, warum gilt das nicht bei uns? Das Traurige ist, dass wir gleichzeitig gezwungen werden sollen, auf Wärmepumpen zur Energieversorgung zu Hause, zur Wärmeerzeugung zu Hause umzustellen. Da wird der Strom überwiegend und auf Dauer noch aus Kohlekraftwerken kommen. Das Ganze ist widersinnig, aber Frau Wendland hatte eben recht. Die Grünen sind eine Kohlepartei und ich finde, spätestens damit dürfte klar sein, dass es hier um alles geht, aber eben nicht um den Klimaschutz. Das ist ein trauriges Thema, wollen wir heute gar nicht weiter vertiefen, sondern uns um ein anderes Thema kümmern, nämlich um die Frage nach Geldmenge und der Bedeutung der Geldmenge für die Inflation. Vor einigen Wochen gab es eine heftige Diskussion über die Ursachen der Inflation in der ZDF-Sendung von Markus Lanz. Der aus der TV-Sendung Höhle der Löwen bekannte Unternehmer und Investor Frank Thelen traf auf die Taz-Redakteurin Ulrike Herrmann, die ja auch schon mal in diesem Podcast zu Gast war. Es ging um die Ursachen der Inflation. Thelen sah auch in der Geldpolitik der EZB eine der Ursachen. Ulrike Herrmann hielt ihm vor, hier einer völlig falschen Theorie anzuhängen. Demnach spiele die Geldmenge überhaupt keine Rolle für die Inflation. Hören wir uns das kurz mal an.
Was ich auch definitiv glaube, da kann einfach keiner widersprechen, wenn die Zentralbanken mehr Geld drucken, dann geht die Inflation hoch.
Nee, das ist eine falsche Wirtschaftstheorie. Das ist Milton Friedman, das ist schon widerlegt.
Also ja. Da habe ich eine sehr andere Meinung zu.
Wenn Sie jetzt aber wirklich Unternehmer sind und investieren in und dann auf der Basis einer falschen Geldtheorie, dann sehe ich da ein Problem. Also ehrlich gesagt, ganz im Ernst, es wundert mich nicht, dass Sie schon mehrfach pleite waren.
Ja.
Nicht? Ja.
Also ich glaube, mehrfach pleite bin ich deswegen gegangen.
Genau. Okay. Weil wenn man noch nicht mal weiß, wo Inflation herkommt, dann ist das echt peinlich, weil das ist ja für Sie wichtig als Vermögensanleger. Nicht?
Absolut. Und ich glaube, ich weiß auch, wo Inflation herkommt. Und es ist ein Problem, wenn wir dieses Geld drucken.
Es stehen also zwei Aussagen gegenüber. Thelen sagt, die Geldmenge spielt eine Rolle für die Inflation. Herrmann sagt, Die Inflation hat andere Ursachen und die Geldmenge spielt keine Rolle. In der Folge gab es darauf auf Twitter heftige Diskussionen und Thelen wurde, freudig formuliert, Ahnungslosigkeit vorgeworfen. Es gab sogar ganze YouTube-Beiträge, die sich genüsslich an der vermeintlichen Naivität und Ahnungslosigkeit von Frank Thelen abarbeiteten. Was ist davon zu halten? Wir erinnern uns an die Formel von Irving Fisher, die da lautet, M mal V ist P mal Q. Dabei ist M die Geldmenge und V die Umlaufgeschwindigkeit, Q ist die Menge an Gütern und Dienstleistungen und P ist das Preisniveau dieser Güter und Dienstleistungen. Daraus ergibt sich, wenn die Geldmenge M schneller wächst als das Güterangebot Q und die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes unverändert bleibt, dass dann auch die Preise steigen. Als entscheidender Vertreter dieser Sichtweise gilt Milton Friedman, der damit die Diskussion in den 1970er und 80er Jahren prägte und den sogenannten Monetarismus begründete. Der Träger des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises brachte es so auf den Punkt.
Now the first step toward understanding the cause of inflation is to recognize that it is always and everywhere a monetary phenomenon. It's always and everywhere a result of too much money, of a more rapid increase in the quantity of money than an output. Moreover, in the modern era, the important next step is to recognize that today governments control the quantity of money, so that as a result, inflation in the United States is made in Washington and nowhere else.
Blickt man in die Lehrbücher für Volkswirtschaft, so wird diese Sichtweise oft auch heute noch gelehrt. Was sicherlich ein Problem ist, weil diese Bücher, wie die ganze VWL, dazu neigen, die Bedeutung der privaten Geldschaffung durch Kredit völlig auszublenden und Geld ohnehin nur als neutralen Faktor anzusehen. Wir wissen, Geld und Kredit ist alles, aber sicherlich nicht neutral. Thelen hat also in seinem Auftritt bei Markus Lanz das gesagt, was Millionen von Schülern und Studenten auch heute noch beigebracht wird. Das Problem dabei, und damit kommen wir zu Ulrike Herrmann, ist, in den letzten Jahrzehnten hat der Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation wirklich nicht mehr bestanden. Das ist im Prinzip das, was die Kritiker in den Vordergrund gestellt haben. Eine der sachlichen Kritiker, Florian Kern, der damals beim Dezernat Zukunft arbeitete und heute bei der EZB, verwies auf Twitter auf ein Papier des Berliner Thinktanks. Darin findet sich folgende Kernaussage.
Bildlich übersetzt unterstellt die Quantitätsgleichung, dass das Preisniveau wie ein Luftballon funktioniert, der durch zusätzliches Geld aufgebläht wird. Dabei unterstellt die Quantitätstheorie des Geldes eine nicht existente Unabhängigkeit zwischen der Geldmenge und der Umlaufgeschwindigkeit. Die Ankaufprogramme nach der Finanzkrise illustrierten eindrucksvoll, dass die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes keine unabhängige Größe ist. Als die Fed 2008 begann, im großen Stil Anleihen zu erwerben und damit mehr Zentralbankgeld bereitzustellen, brach die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ein. Preise haben sich nicht durch die Existenz von mehr Geld aufgebläht. Anders als Fischer argumentierte, führte die Erhöhung der Geldmenge nicht zu einem Anstieg des Preisniveaus, sondern zu einem Abfall der Umlaufgeschwindigkeit. Das Bild ändert sich auch nicht, wenn man die Umlaufgeschwindigkeit nicht anhand der Zentralbankgeldmenge, sondern anhand anderer Geldmengenaggregate ermittelt.
Diese Aussage stimmt und sie ist, wie bereits angemerkt, keine neue Erkenntnis. Dass Schwankungen der Umlaufgeschwindigkeit den Zusammenhang zwischen Geldmenge und Preisniveau bedeutend lockern können, wussten schon die Vertreter der Cambridge School of Economics vor über 100 Jahren. Es war halt nur vorübergehend in Vergessenheit geraten. Doch kommen wir zurück zum Papier des Dezernat Zukunft.
Worauf es wirklich ankommt, Preise bestimmen sich nicht durch die Geldmenge, sondern durch Angebot und Nachfrage. Die Konsumgüterpreise, deren Anstieg Zentralbanken durch Geldpolitik beeinflussen wollen, bestimmen sich aus dem Angebot und der Nachfrage nach Konsumgütern. Werden Unternehmen in der Produktion effizienter oder gibt es zum Beispiel durch Globalisierung größere Produktionskapazitäten, steigt das Angebot. Steigen die verfügbaren Einkommen, zum Beispiel durch höhere Löhne oder niedrigere Steuern, dann steigt die Nachfrage. Die Geldmenge bzw. ihre Veränderungsrate hat nur dann Einfluss auf das Preisniveau, wenn sie dazu führt, dass die Nachfrage sinkt oder steigt. Anders gesagt, Inflation entsteht nicht, wenn zu viel Geld auf zu wenige Güter trifft, sondern wenn die zahlungsbereite Nachfrage größer ist als das Angebot an Konsumgütern.
Das stimmt. Und warum hatten wir jahrzehntelang keine Inflation? Nun, weil China auf den Weltmarkt gekommen ist. Stammhörer wissen das, wir haben es immer wieder erklärt. Es war ein massiver Angebotsschock, weil viele Millionen Arbeitskräfte neu auf den Weltmarkt kamen, die bereit waren, härter für weniger Geld zu arbeiten. So dann zitieren die Autoren des Dezernat Zukunft den späteren Leiter der für die geldpolitische Implementierung zuständigen Generaldirektion Monetary Operations der Europäischen Zentralbank Ulrich Binzsal. Diesen hatten wir witzigerweise letzte Woche hier schon zitiert mit seiner Auffassung, dass Zombies nicht existieren. 2004 schrieb Binzsal über die Zentralbank Geldmengensteuerung Folgendes.
Wirtschaftswissenschaftler entwickelten mit der Idee der Zentralbank-Geldmengensteuerung eine Theorie, die von der Wirklichkeit abgekoppelt war, ohne diese Abkopplung abzulehnen oder diese überhaupt einzugestehen. Der Wissenschaftsbetrieb und die ihm zugrunde liegenden Anreizmechanismen haben darin versagt, sicherzustellen, dass wissenschaftliche Modelle zur Wirkung von Geldpolitik tatsächlich die Wirkung geldpolitischer Operationen in der Realität widerspiegeln. Zentralbanker haben darin versagt, die von der Realität abgekoppelten Theorien der Wirtschaftswissenschaftler abzulehnen.
Dieser Kritik würde ich mich anschließen und weitergehen. Wie schon angesprochen, die Volkswirtschaftslehre blickt generell zu wenig auf die Rolle von Geld und Kredit. Damit muss man die Rolle Milton Friedmans anders beurteilen. Gerald Braunberger fasste das in der FAZ einmal so zusammen.
Friedman hat sich um das moderne Verständnis von Geldpolitik erhebliche Verdienste erworben. Er hat zu Recht vor der Idee gewarnt, durch Inflation lasse sich dauerhaft Beschäftigung sichern. Er hat die Verlockung hochverschuldeter Staaten erkannt, sich durch Inflation Erleichterung zu verschaffen. Und er trat für eine Regelbindung der Geldpolitik ein, um den Spielraum für kurzfristige Fehler der Zentralbanken zu verhindern. Eine an Regeln gebundene Geldpolitik weist ebenso große Vorzüge auf wie eine an Regeln gebundene Finanzpolitik, unter der wichtigen Bedingung, dass die Regeln etwas taugen.
Und genau daran hakte es.
Friedmans Geldmengenregel war jedoch geradezu grauenhaft schlecht. Er postulierte einen engen Zusammenhang zwischen der bei der Zentralbank gehaltenen Geldmenge und der Inflation. Diese Geldmenge wollte er um eine bestimmte Jahresrate wachsen lassen. In den frühen 80er Jahren versuchte man vor allem in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien eine solche Politik zumindest annäherungsweise zu betreiben. In beiden Ländern musste diese Politik wegen unerfreulicher Nebenwirkungen aufgegeben werden. Ein Führungsmitglied der amerikanischen Zentralbank urteilte unbarmherzig: Es tut mir leid für ihn, er ist ein alter Mann, der sein Leben für seine Theorie geführt hat. Nun ist es zerstört.
Friedman selbst stellte 2003 im hohen Alter von 91 Jahren im Gespräch mit der Financial Times Folgendes fest.
Die Verwendung von Geldmengen als Ziel war kein Erfolg. Ich bin mir nicht sicher, ob ich heute noch so stark dafür eintreten würde wie früher.
Alles klar also? Hat Frank Thelen völlig falsch gelegen und Ulrike Herrmann ist auf dem Stand der Diskussion? Das scheint nach den bis jetzt ausgeführten Argumenten durchaus der Fall zu sein. Dennoch würde ich drei Punkte ergänzen. Punkt 1. Blickt man auf die breiteren Geldmengenaggregate und über längere Zeit, zeigt sich durchaus ein enger Bezug zwischen dem nominalen Bruttoinlandsprodukt und der Geldmenge. Nehmen wir Daten aus den USA. Die Geldmenge M3, also die am breitesten definierte Geldmenge, wuchs von 1960 bis 2018 um 7,4%. Das nominale Bruttoinlandsprodukt wuchs um 6,5%. Nehmen wir die 8 Jahre bis 2018. Die Geldmenge wuchs um 4%, das nominale Bruttoinlandsprodukt wuchs ebenfalls um 4%. Das heißt, über lange Zeiträume gibt es sehr wohl eine Korrelation. Genau so hat Tim Congdon bei seinem ersten Auftritt in meinem Podcast argumentiert, als er in Folge 83 bereits im Juni 2021 deutlich vor der kommenden Inflation warnte. Titel der damaligen Folge: Droht die Rückkehr der Inflation? Und seine Antwort war ja.
Well, ultimately, We can only consume what we produce. Simple as that. It's a fantasy to imagine that by going to the printing press, we can make ourselves rich and consume more than we produce. You go to the printing press, you go to banks, you ask them to create new money. There has to be some balance between the amount of money created and the growth of goods and services. The key principle of monetarism is that the growth of money should be the same as the trend growth rate of the real output of goods and services. Not very complicated. It's just saying, it's not just the laws of economics, it's the laws of physics. We cannot consume that which we do not produce.
Wir sehen also, über lange Zeiträume kann die Geldmenge relevant sein. Und einige haben die Geldmenge schon zum damaligen Zeitpunkt als Indikator gesehen. Was mich zum Punkt 2 führt. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch breiter schauen müssen. Denn die Geldmengenausweitung mag nicht inflationär gewirkt haben in der Realwirtschaft, aber den Vermögensmärkten sehr wohl. Das sage ich schon lange, aber es sagt auch Professor Richard Werner, der ebenfalls schon mal bei mir zu Gast war. Für ihn kommt es nicht nur auf das Wachstum der Kredite, also der Geldmenge an, sondern vor allem auf die Frage, wofür die Kredite aufgenommen werden. Werner unterscheidet zwischen zwei Formen von Krediten. Zum einen den Krediten für realwirtschaftliche Transaktionen, das heißt Konsum und Investition. Auf der anderen Seite Kredite für nicht realwirtschaftliche Transaktionen, das heißt den Kauf von Vermögenswerten. Während die erste Form von Krediten das nominale Bruttoinlandsprodukt treibt, also entweder real, weil die Nachfrage wirklich befriedigt werden kann, oder eben inflationär, weil die Kapazitäten ausgelastet sind, führen die Kredite der zweiten Form, die Transaktion bei Vermögenswerten, eben zu steigenden Vermögenspreisen und im Zweifelsfall sogar zur Blasenbildung. Das heißt, die vorgezeigte Formel gibt es doppelt. Es gibt Kredit- und Umlaufgeschwindigkeit und Preisniveau und Warenangebot für die Realwirtschaft und gleichermaßen für die Finanzwirtschaft. Wir wissen, in den letzten Jahrzehnten ist das Geld vor allem in den zweiten Bereich geflossen. Ich erinnere daran, ich habe es schon mehrmals getan, dass Leute wie Professor Thomas Piketty aus Frankreich bei ihrer Diskussion der Vermögen und der Ungleichheit diesen Aspekt immer vergessen. Aber es ist wichtig, relativ zur Wirtschaftsleistung haben wir enorm viele Vermögen verglichen zu früher. Und genau das ist die Folge dieser Geldordnung, wo eben Kredite geschaffen wurden, um die Finanzierung vom Kauf von Vermögenswerten zu ermöglichen. Wir hatten immer mehr Assetpreisinflation und parallel dazu geringe realwirtschaftliche Inflation dank China. Für mich zum dritten Punkt. Vielleicht kommt es bei Geldmenge und Inflation in der Realwirtschaft auch auf die Umstände an. In der Financial Times beschäftigte sich Martin Wolf im Februar dieses Jahres mit den Ursachen der hohen Inflation. Zur Begründung, warum die Zentralbanken nicht mehr auf die Geldmengen geachtet haben, stellte er zunächst das fest, was wir bereits diskutiert haben.
Es gab zwei Gründe, die Geldmengen nicht mehr ernst zu nehmen. Der Hauptgrund ist, dass die Geldmengen von anständigen Makroökonomen längst als Ziel und sogar als Indikator verworfen wurde. Der weniger wichtige Grund war die Hysterie so vieler über die quantitative Lockerung, die nach der globalen Finanzkrise eingeführt wurde.
Und dann erklärt er richtigerweise, warum es nach der Finanzkrise eben nicht zu einer Inflation gekommen ist.
Das Ergebnis der Finanzkrise war eine dramatische Verlangsamung der Geldschöpfung durch Bankkredite. Das von den Zentralbanken durch ihre Wertpapierkäufe geschaffene Geld gleichte diese endogene Verlangsamung des Geldmengenwachstums aus. Dadurch wurde die Schwere der wirtschaftlichen Abschwächung nach der Krise erheblich verringert.
Das Geld blieb, und das hat auch damals im ersten Podcast mit ihm Tim Congdon sehr schön gezeigt, einfach im System stecken. Die breiten Geldmengenaggregate wuchsen nach der Finanzkrise langsam. Ich habe es ja gerade eben zitiert, in den 8 Jahren bis 2018 nur mit 4% pro Jahr. Man kann also die Jahre nach der Finanzkrise schlecht als Beleg nehmen, dass die Geldmenge keine Rolle spielt. Und ich würde sagen, auch die Jahre davor nicht, weil das Geld eben auch damals in die Finanzmärkte geflossen ist und die Grundlage gelegt hat für die Finanzkrise. Und was hat sich nun geändert? Nun, Martin Wolf stellt Folgendes fest.
Anfang 2020 war das Gegenteil der Fall. Die Geldschöpfung sowohl des Privatsektors als auch der Zentralbanken war sehr stark. Das durchschnittliche jährliche Wachstum der US-Geldmenge M2 von Ende 2008 bis Ende 2019 betrug nur 6%. Bis Februar 2021 wuchs sie um 27%. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die nominale Inlandsnachfrage der USA in den zwei Jahren bis zum dritten Quartal 2022 auch mit den fiskalischen Ankurbelungen um mehr als 20% gestiegen ist. Dies führte zu einer starken Erholung, aber es unterstützte auch einen Anstieg des Preisniveaus. In den zwei Jahren bis Dezember 2022 stieg der Kern-US-Verbraucherpreisindex um 11,5% und damit weit über die 4%, die das Jahresziel der Federal Reserve von 2% impliziert.
Vielleicht nochmal kurz zur Definition. Die Geldmenge M1 umfasst das laufende Bargeld und täglich fällige Einlagen. Die Geldmenge M2 beinhaltet die gesamte Geldmenge M1 und Termineinlagen mit einer vereinbarten Laufzeit von bis zu 2 Jahren sowie Spareinlagen mit einer vereinbarten Kündigungsfrist bis zu 3 Monaten. Also Geld, was ziemlich schnell verfügbar ist. Und was war nun anders mit Corona? Das Geld kam also in der Realwirtschaft an und trug so neben den von Frau Herrmann richtigerweise angemerkten Störungen der Lieferketten und der gestiegenen Energiepreise zur Inflation bei. Frank Thelen mag also eine als veraltet geltende Theorie genutzt haben und auch vielleicht nicht richtig konkret gut erklärt haben, aber im konkreten Umfeld war diese Überlegung gar nicht so falsch. Die Bundesbank hat sich übrigens im Monatsbericht Januar 2023 mit der Frage der Geldmenge und der Inflation beschäftigt und dabei festgestellt, dass die Geldmenge zwar deutlich gewachsen sei während Corona, aber nur einen kleinen Teil der Inflation erklären könne. Das darf natürlich nicht wundern, weil so richtig zugeben mag das auch keiner, wenn man selber irgendwie missgebaut hat, das wissen wir ja. Wie haben das die Bundesbanker getan? Nun, sie haben ein Regressionsmodell gebaut und insgesamt 9 Variablen einbezogen, um herauszufinden, was dann am besten die Inflation erklärt. Die Indikatoren reichen vom realen Bruttoinlandsprodukt über den Verbraucherpreisindex, über das Kreditwachstum, die Kreditzinsen bis hin zur US-Staatsanleihenrendite nach dem Motto, vielleicht kam das Ganze ja auch aus den USA. Wie gesagt, die Bundesbankökonomen kommen zu dem wenig überraschenden Schluss, die Geldmenge habe nur eine Teilschuld an der Inflation.
Unsere Analysen sprechen dafür, dass das starke Geldmengenwachstum in der ersten Phase vor allem durch Geldnachfrageschocks im Zusammenhang mit der unsicherheitsbedingt gestiegenen Geldhaltung verursacht wurde, die aber nicht zu einem Anstieg der Inflationsrate führten. In der Folgezeit wurden Geldmengenwachstum und Inflation dann durch gesamtwirtschaftliche Nachfrageschocks, hinter denen fiskalische Stützungsmaßnahmen in der Covid-19-Pandemie stehen dürften, sowie durch eine expansive Geldpolitik positiv beeinflusst.
Das Geldmengenwachstum 2020 war für die Bundesbanker also vor allem die Folge eines Geldnachfrageschocks. Einfach formuliert, die Menschen horteten ihr Geld. Zum einen, weil sie um ihren Arbeitsplatz fürchteten, zum anderen, weil sie das Geld ohnehin nicht ausgeben konnten, weil sie ja zu Hause rumsaßen. Und dann, als die Restriktionen aufgehoben wurden, kam es zu einem gesamtwirtschaftlichen Nachfrageschock. Die Menschen konnten plötzlich konsumieren und vor allem viel mehr als davor, weil sie ja zwangsgespart hatten. Und dieser Kaufrausch, der sei dann durch Stützungsprogramme und die expansive Geldpolitik noch weiter befeuert worden, urteilt zumindest die Bundesbank. Fazit also, Teilschuld. Kleine Teilschuld. Es gibt aber, wie immer, auch eine andere Sichtweise. Und diese kommt von einer wirklich ernstzunehmenden Institution, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Im Januar publizierte diese ein Papier mit dem Titel Does Money Growth Help? Explain the Recent Inflation Surge. Darin halten die Autoren um Chefvolkswirt Claudio Borio fest, dass auch sie wissen, dass Monetarismus out ist.
Geldaggregate haben seit der Blütezeit der Geldmengensteuerung in den 1970er und 80er Jahren allmählich an Bedeutung verloren, da ihre Verbindung zur Inflation erheblich geschwächt wurde. Folglich sind sie aus der akademischen Analyse sowie aus der Gestaltung und Umsetzung der Geldpolitik weitgehend verschwunden.
Um dann aber festzustellen,
In jüngerer Zeit erlebten sie jedoch eine gewisse Wiederbelebung, da das überraschende Wiederaufleben der Inflation in einer Reihe von Ländern und Regionen, die in Wirtschaftsdebatten eine herausragende Rolle spielten, mit einem Anstieg der Geldmenge einherging.
Klartext: Wir haben eine Inflation und zuvor ist die Geldmenge gestiegen. Es lohnt sich also, finden die Ökonomen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, genauer hinzuschauen. Und dazu untersuchen sie zwei Zustände. Zum einen Phasen der Niedriginflation und zum anderen Phasen der Hochinflation und den Übergang von Niedrig- zu Hochinflation, was die Ökonomen besonders interessant finden, weil sie glauben, dass es sogar potenziell selbstverstärkend wirken kann.
Jüngste Analysen haben dokumentiert, dass sich die Inflation in den beiden Regimen sehr unterschiedlich verhält. Im Niedriginflationsregime, das heißt, wenn sich die Inflation auf einem niedrigen und stabilen Niveau angependelt hat, spiegelt die gemessene Inflation meist die kurzlebigen Auswirkungen weitgehend unkorrelierter branchenspezifischer Preisänderungen wider, während Löhne und Preise nur lose miteinander verbunden sind. Dadurch hat der Inflationsprozess gewisse selbststabilisierende Eigenschaften. Im Gegensatz dazu sind im Hochinflationsregime sektorale Preisänderungen viel stärker korreliert. Die Inflation reagiert empfindlicher auf Änderungen der wichtigen Preise, wie zum Beispiel von Nahrungsmitteln und Energie oder des Wechselkurses. Und Löhne und Preise sind enger miteinander verbunden. Wenn die Inflation steigt und die Bedeutung der gemeinsamen Komponente zunimmt, werden Preiserhöhungen ähnlicher und synchronisierter und fungieren als eine Art Koordinierungsinstrument für die Entscheidungen der Agenten. Dies wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit von Lohnpreisspiralen.
Ich würde das so übersetzen. Bei tiefer Inflation haben wir Verschiebungen zwischen einzelnen Bereichen, während im Umfeld höherer Inflation alle Preise steigen. Soweit keine überraschende Erkenntnis. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat dann mal nachgerechnet. In einer Stichprobe von fortgeschrittenen Volkswirtschaften und Schwellenländern haben sie für den Zeitraum von 1951 bis 2021 Jahresdaten erfasst und dann die Beziehung zwischen Inflation und dem Wachstum der überschüssigen Geldmenge analysiert. Überschüssig ist dabei definiert als die Differenz zwischen dem Geldmengenwachstum und dem realen Bruttoinlandsproduktwachstum. Also wächst die Geldmenge relativ zum Bruttoinlandsprodukt besonders schnell, gibt es viel überschüssiges Geld, tut sie das nicht, gibt es eben kein überschüssiges Geld. Ergebnis der Analyse:
Wenn die Beobachtungen aus allen Ländern zusammengefasst werden, tritt die Standardbeziehung klar hervor. Es besteht eine genau geschätzte 1:1-Verbindung zwischen dem Wachstum der überschüssigen Geldmenge und Inflation. Wenn wir jedoch zwischen Niedrig- und Hochinflation unterscheiden, sehen wir, dass diese Beziehung nur besteht, wenn sich die Inflationsschwelle aus dem Bereich der niedrigen Inflation herausbewegt.
Übersetzt heißt das Folgendes: In einem Umfeld niedriger Inflation kann man sich mehr Geldmengenwachstum leisten. Es trägt nicht zur Inflation bei. In einer Fußnote schreiben die Experten der Bank für internationalen Zahlungsausgleich auch noch Folgendes:
Tatsächlich ging während des Niedriginflationsregimes das Geldmengenwachstum manchmal eher mit einer Inflation der Vermögenspreise als mit einer Inflation von Waren und Dienstleistungen einher.
Also exakt genau das, was wir erlebt haben und immer wieder intensiv diskutiert haben. Doch zurück zur Bank für internationalen Zahlungsausgleich und der Bedeutung der Geldmenge für Inflation.
Dann stellt sich natürlich die Frage, was ist mit dem Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation bei Übergängen zwischen Regimen? Kann die Geldmengenentwicklung helfen, sie zu erkennen? Es gibt in der Tat Hinweise darauf, dass Geldmengenwachstum und Inflation in letzter Zeit eng miteinander verbunden waren. Länderübergreifend besteht beispielsweise eine statistisch und wirtschaftlich signifikante positive Korrelation zwischen dem Wachstum der überschüssigen Geldmenge im Jahr 2020 und der durchschnittlichen Inflation in den Jahren 2021 und 2022.
Das klingt nun ganz anders als bei der Bundesbank. Geht es danach, hätte man durchaus auf die Geldmengen achten sollen. Natürlich schränken die Analysten der Bank für internationalen Zahlungsausgleich auch etwas ein.
Diese Ergebnisse sollten mit Vorsicht interpretiert werden. Erstens sagen sie wenig über Kausalität aus. Die Beobachtung, dass das Geldmengenwachstum heute hilft, die Inflation von morgen vorherzusagen, impliziert an und für sich keine Kausalität. Zweitens basieren die Ergebnisse auf nur einer Episode, die jedoch in allen Ländern weit verbreitet ist. Die Nagelprobe kommt in den kommenden Jahren. Auf jeden Fall regen die Ergebnisse zum Nachdenken an. Könnte die Vernachlässigung der Geldmenge zu weit gegangen sein? Am Ende wird es nur die Zeit zeigen.
Das dürfte wohl stimmen. Nur ist klar, dass die Geldmenge nicht immer so unwichtig ist, wie von den meisten Ökonomen gedacht und von Ulrike Herrmann zitiert. Umgekehrt, um an den Anfang des Podcasts zu erinnern, hatte Frank Thelen nicht so unrecht, wie allgemein behauptet. Der bereits zitierte Martin Wolf hat, wie ich finde, die beste Schlussfolgerung aus der Diskussion gezogen.
Der britische Ökonom Charles Goodhart argumentierte bereits 1975, dass jede beobachtete statistische Regelmäßigkeit dazu neigt, zusammenzubrechen, sobald Druck auf sie zu Kontrollzwecken ausgeübt wird. Diese Einsicht erwies sich für den Monetarismus der 1980er Jahre als relevant. Aber es gibt eine logische Folge. Wenn es nicht mehr als Ziel verwendet wird, könnte Geld wieder zu einem nützlichen Indikator werden.
Das kann man angesichts der aktuellen Entwicklungen wohl sagen. Es kommt auf das Umfeld an. Im Umfeld stabiler Inflation spielt das Geldmengenwachstum weniger eine Rolle. Im Umfeld höherer Inflation sehr wohl, wie gerade gezeigt wurde. Es gibt aber eine weitere relevante Unterscheidung bezüglich der Inflationsquellen. Ich erinnere an unseren Podcast-Gast aus der Folge 176, Ernsthafte Bedrohung des Geldwerts, Dr. Ingo Sauer. In seiner Studie, über die ich mit ihm damals gesprochen habe, schreibt er nämlich Folgendes.
Ökonomen, die sich eher in der keynesianischen Tradition positionieren wie Paul Krugman, haben uns immer wieder bewusst gemacht, dass die Quantitätstheorie völlig gescheitert und einfach ganz und gar falsch ist. Ökonomen, die stärker von einer Chicago-School-Tradition des Monetarismus und der Quantitätstheorie beeinflusst sind, warnten uns dagegen ständig vor den Inflationsrisiken, die wir mit dieser expansiven Geldpolitik eingingen. Beide Positionen halten wir je nach Zustand der Insolvenz oder Solvenz der Notenbank für richtig, was fast immer von beiden Seiten vernachlässigt wird.
Das ist sehr interessant. Bei guter Solvenz kann man also Geld drucken ohne Inflation. Sinkt die Solvenz unter einem bestimmten Punkt, droht es anders zu kommen. Die Umlaufgeschwindigkeit beginnt zu steigen, stark zu steigen, und der Geldüberhang beschleunigt dann die Inflation.
Wenn sich die durch monetäre Expansion in der Bilanz der Zentralbank angehäuften Risiken zu einem späteren Zeitpunkt in Verluste verwandeln, würde die daraus resultierende Inflation die Quantitätstheorie doch gut aussehen lassen. Die Insolvenz oder Solvenz der Zentralbank schließt damit die Lücke zwischen den beiden großen Traditionen der Geldtheorie. Zunächst scheint die keynesianische Sichtweise richtig zu sein, denn alle überschüssige Liquidität wird in Horten landen, die sich immer weiter füllen, solange die Finanzkraft der Zentralbank diese Liquidität vor einer Überschwemmung der Devisenmärkte zurückhalten kann. Erst nachdem diese Liquidität den Vermögensdamm der sich verschlechternden und fragilen Zentralbank, der größtenteils auf ausfallenden Staatsschulden aufgebaut ist, überlastet hat, wird sie ihre inflationären Wirkungen überwiegend über ihren Druck auf die Devisenmärkte entfalten. Dieser überaus wichtige Mechanismus ist in der Ökonomie nicht gut verstanden, aber genau dieses resultierende Muster aus anfänglicher monetärer Expansion und relativ langen Verzögerungen, bevor der Wechselkurs und das Preisniveau nachziehen, kann bei vielen starken und Hyperinflationen beobachtet werden. Die anfängliche Finanzkraft der Notenbank, die erst bei einer Überbelastung platzt, gibt diesen erratischen Mustern einen Sinn und macht ihre Zeitinkonsistenzen konsistent.
Der Dammbruch ist ein schönes Bild. Es geht eben sehr lange gut, aber wenn es knallt, dann kann man nichts mehr dagegen machen. Und wie genau das aussieht, mussten die Deutschen vor ziemlich genau auf den Tag genau 100 Jahren erleben. Am 18. April 1923 gab die Deutsche Reichsbank den letztlich fruchtlosen Versuch auf, die Mark gegenüber dem US-Dollar zu verteidigen. Fast 3 Monate lang war es ihr gelungen, die Abwertung zu stoppen. Doch der Preis dafür war hoch. Sie musste immer mehr US-Dollar abgeben, immer mehr eigenes Gold verkaufen, um die Mark zu stützen. Das bedeutet im Klartext, die Qualität ihrer Bilanz verschlechterte sich massiv und immer schneller weiter. Am 18. April 1923 gab es dann einen wahren Ansturm auf den Devisenmarkt. Allein an diesem Tag hätte die Reichsbank 70 Millionen Goldmark verloren und dies bei einem damals noch bestehenden unbelasteten Goldschatz von ungefähr 700 bis 800 Millionen Goldmark. Bei diesem Tempo wäre der gesamte Goldschatz der Reichsbank nach 10 Tagen weg gewesen. Deshalb muss die Reichsbank die Stützung der Mark aufgeben. Dieses ohnehin untaugliche Instrument hat, wie bereits angesprochen, die Qualität der Bilanz der Reichsbank zusätzlich verschlechtert. Das Ganze gibt für mich den Anlass, nochmal genauer in diesem Podcast über die Ereignisse vor 100 Jahren zu sprechen. Und das machen wir jetzt mit Frank Stocker.
Frank Stocker ist Wirtschaftsexperte und Historiker. Er hat Politik und Geschichte studiert und arbeitet seit 20 Jahren als Wirtschafts- und Finanzredakteur bei der Weltgruppe. Im Jahr 2012 erhielt er den Deutschen Journalistenpreis. Im Jahr 2022 erschien sein Buch »Die Inflation von 1923, wie es zur größten deutschen Geldkatastrophe kam«.
Bevor wir zum Gespräch mit Frank Stocker kommen, wie immer dieser Hinweis. Es gibt nach wie vor ein exklusives Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch kommen wir nun zu meinem Gespräch mit Frank Stocker. Sehr geehrter Herr Stocker, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Danke, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Herr Stocker, ich finde Ihr Buch super. Also die Inflation von 1923 finde ich super. Und wir hatten ja vor ein paar Monaten den Austausch, wann wäre der richtige Zeitpunkt zu sprechen. Und dieser Podcast soll ja, wenn es nicht die Welt untergeht, soll ja im Prinzip erscheinen am 15. April. Warum? Weil am 18. April, glaube ich, vor 100 Jahren, war so ein Wendepunkt in der großen Inflation. Vielleicht fangen wir mit diesem Wendepunkt mal an, bevor wir dann sagen, wie kamen wir zu diesem Punkt und wie ging es danach weiter? Was ist denn vor 100 Jahren passiert?
Also am 18. April 1923 gab es den sogenannten Mark-Crash. Also da ist die Mark urplötzlich abgestürzt. Dazu muss man wissen, dass sie seit Anfang Februar ungefähr sehr stabil bei ungefähr 20 bis 22.000 Mark je Dollar gestanden hatte. Schon unheimlich hoch, aber immerhin stabil über diese 2,5 Monate hinweg. Warum? Weil die Reichsbank die Mark gestützt hat. Und wie hat sie das gemacht? Natürlich, indem sie andere Devisen verkauft hat, also beispielsweise Dollar vor allem. Die hatte sie aber gar nicht, deswegen musste sie sich bei amerikanischen Banken leihen und dazu wiederum musste sie ihr Gold verpfänden. Das ging auch sehr lange gut. Und dann wollte Ende März oder Mitte März die Regierung eine sogenannte Dollar-Schatzanleihe aufnehmen. Sie wollte sich also in der Bevölkerung Dollar oder Devisen leihen, um diese ganze Stützungsaktion fortsetzen zu können. Aber die scheiterte leider kläglich, diese Anleihe. 100 Millionen Dollar sollten eingespielt werden. Es kamen dann nur ungefähr 25 Millionen zusammen und die waren fast alle auch nur von Kleinanlegern. Also gerade die Unternehmen und die Banken, die eigentlich angesprochen waren, haben sich zurückgehalten, weil sie dem ganzen Braten schon damals nicht richtig getraut haben. Die Folge war, dass dann in der Folge ab Ende März das Vertrauen wieder zurückging und so eine, heute würde man sagen, Spekulationswelle, was da damals wahrscheinlich auch schon gegen die Mark stattgefunden hat. Und am 18. April konnte die Reichsbank dem einfach nicht mehr standhalten. An dem Tag, wenn sie da hätte bis zum Schluss an dem Tag durchhalten wollen, hätte sie 70 Millionen Goldmark ins Feuer stellen müssen von insgesamt 700 Millionen Goldmark, die sie noch hatte. Also ein Zehntel und 10 Tage länger, dann wäre das gesamte Gold der Reichsbank fort gewesen. Und sie musste es also einstellen. Und innerhalb von 2 Tagen ist dann der Preis der Mark von 21 auf 29.000 Mark je Dollar gesunken oder gestiegen, der Dollar. Und 2 Monate später waren wir dann bei 1 Million Mark je Dollar. Also ab diesem Punkt ging es dann so richtig bergab für die Mark nach einer kurzen Phase der scheinbaren Stabilität.
Und das ist ja spannend. Und ich muss wissen, ich habe natürlich wie alle Leute, habe ich von der Hyperinflation gehört. Natürlich kenne ich die Bilder mit den Schubkarren und so weiter. Aber jetzt haben wir diesen Wendepunkt. Wir hatten also quasi eine Phase der Stabilisierung. Und vielleicht machen wir erstmal Folgendes. Vielleicht gehen wir nochmal darauf ein, wie kamen wir überhaupt dazu? Wie kam es bis zu diesem Punkt? Und dann kommen wir vielleicht auf, wie ging es weiter? Und was war die richtige falsche Politik, aus der man für heute was lernen kann? Also ich meine, wir hatten den Ersten Weltkrieg.
Mit dem Ersten Weltkrieg hat die Regierung, als was man immer macht, gesagt, okay, wir heben jede Goldbindung auf und wir drucken erstmal und es wird der Sieg wird das schon bezahlen. Problem in der ganzen Sache ist, wissen wir alle, wir haben den Krieg verloren. Ich meine, war da eigentlich schon klar, dass es in Hyperinflation enden musste? Oder wenn Sie jetzt das anschauen, oder war es da eigentlich noch, wäre es da noch möglich gewesen, die nach einer gewissen Entwertung doch noch einen Teil zu erhalten? Oder war da eigentlich schon alles egal? War es eine Rutschbahn, ohne wo man nicht mehr bremsen konnte? Oder war das so, dass es hätte Möglichkeiten gegeben, das zu stoppen?
Also es gab auf jeden Fall Wendemarken oder Beschleunigungsmarken, wie man das nennen will. Also natürlich, wie Sie angesprochen haben, der Erste Weltkrieg hat erstmal die Basis für das ganze Drama sozusagen gelegt. Am 4. August 1914 Aufhebung der Goldbindung, Kriegsanleihen, Verschuldung des Staates bis Ende des Krieges 156 Milliarden Mark. Vor Beginn waren es 3 Milliarden Mark Staatsschulden, also eine Ver-50-Fachung. Das Bruttoinlandsprodukt bei Kriegsende war so ungefähr bei 80 bis 90 Milliarden. Also es gab damals leider keine BIP-Statistiken, aber wenn man das ab 1925 gab es die, dann wenn man das dann zurückrechnet, kommt man ungefähr auf diesen Wert. Also eine Staatsverschuldung von roundabout 150%. Das wäre noch managebar gewesen, sage ich mal. Es ist nicht schön, wie man heute in Italien oder anderen Ländern sieht, aber es ist handelbar.
Und die anderen hatten ja, die Kriegsgegner hatten ja auch ähnlich hohe Schuldenwerte, haben Sie geschrieben.
Genau, die hatten eigentlich gleich hohe Schulden. Und vor allem Deutschland hat ja damals sie schon die Mark abgewertet und eigentlich dann 1919, 20 waren diese 156 Milliarden Schulden schon deutlich weniger wert. Also man hat so quasi damit schon den Schuldenberg einigermaßen abgetragen. Aber das Problem war halt, dass das nicht das einzige Problem, die einzige Belastung war, sondern es gab eine ganze Reihe weiterer, die jede für sich eigentlich schon Grund gewesen wären für eine mindestens eine große Krise, ob es jetzt gleich eine Hyperinflation jeweils ausgelöst hätte, sei dahingestellt, aber da waren zum einen die Rückintegration der Soldaten in die Zivilwirtschaft. Also Millionen Soldaten mussten wieder integriert werden. Wie hat man das gemacht? Man hat sich so vor allem in Staatsdienst genommen, bei der Post, also bei der Reichspost oder bei der Reichsbahn, viele verbeamtet, also aufgebläht, den Beamtenapparat. Es gab ungefähr 1,5 Millionen Kriegsversehrte und nochmal genauso viele Kriegshinterbliebene, also ungefähr 3 Millionen Menschen, die dauerhaft versorgt werden mussten bei 60 Millionen Einwohnern damals, also ungefähr 5% der Bevölkerung fielen als Erwerbstätige aus und mussten dauerhaft versorgt werden. Und dann, das war ja immer noch nicht alles, gab es eben auch die Reparationsforderungen noch von den Siegern des Ersten Weltkrieges. Also die Idee der deutschen Seite war ja gewesen, hatten sie ja erklärt, man nimmt die Schulden auf und am Ende sollen es die Gegner dann bezahlen, so wie man es auch 1870, 71 gemacht hat, als Frankreich eben Reparationen bezahlen musste nach dem für Frankreich verlorenen Krieg und damit dann auch diesen Wirtschaftsboom in den 70er Jahren, in 1870er Jahren ausgelöst hat in Deutschland. So wollte man es wieder machen. Das ist, wie man weiß, gründlich schiefgegangen. Stattdessen haben jetzt die einstigen Gegner eben Reparationen verlangt. Insgesamt 132 Milliarden Goldmark. Man hat es in Goldmark festgelegt, also den Betrag, also den Wert der Gold von der Zeit der Goldbindung, weil man damals ja schon gesehen hat, dass die Mark an Wert verliert. 132 Millionen Goldmark sind ungefähr 47.000 Tonnen Gold. Wenn man sich das jetzt heute vorstellt, ich glaube, heute gibt es ungefähr 150.000 Tonnen Gold, die jemals gefördert wurden. Also damals, weiß ich gar nicht, ob damals schon überhaupt so viel gefördert worden waren, aber man musste die ja auch nicht in Gold bezahlen, sondern in den jeweiligen Devisen. Aber allein diese Zahlungen auch wieder zu leisten, man musste die Mark in Dollar umtauschen oder in Pfund und Franc. Und damit hat man natürlich den Markverfall wieder beschleunigt. Also diese ganze Masse an Problemen haben natürlich zusammen bewirkt, dass die Mark auf so eine Rutschbahn gekommen ist. Aber letzten Endes, und das finde ich ja das Interessante an dieser ganzen Geschichte, entscheidend dafür, ob es eine Inflation oder eine Hyperinflation gibt, ist ja immer das Vertrauen in die Währung. Also es war eine Papierwährung, so wie wir es heute ja auch haben. Und die lebt ja nicht von dem inneren Wert dieser Währung, sondern von dem Vertrauen. Und da gab es eben einen wichtigen Knackpunkt. Das war im Juni, 24. Juni 1922, der Mord an Außenminister Walter Rathenau. Der war damals so der Star der Politik, also vielleicht, was weiß ich, so ein Robert Habeck oder sowas. Also einer, der große Beliebtheit hat in der Bevölkerung, bei anderen Teilen der Bevölkerung auch wieder Gegnerschaft, aber der trotzdem vor allem so eine Hoffnung reinbrachte, weil der auch den Rapallo-Vertrag ausgehandelt hat dann mit Russland. Die kennt ja vielleicht der eine oder andere noch aus dem Geschichtsunterricht. Und damit Deutschland wieder so in eine Position der Stärke gegenüber den Alliierten auch gebracht haben, die es natürlich aufgebracht hat, dieser Vertrag mit Russland. Aber dadurch hat er denen eben gezeigt, wir können auch anders und hat Deutschland wieder in so eine andere Verhandlungsposition gebracht und hat es auch erreicht, dass die eben eine Stundung bei den Reparationen zugestanden haben, also ein Moratorium. Allerdings mit dem Tod von Rathenau war dann eben ein großer Schlag auch für die Mark entstanden und sofort nach dem Mord stürzte die Mark dann weiter ab bis Ende 1922 und dann haben auch die einstigen Kriegsgegner eben das Moratorium nicht mehr verlängern wollen. Deutschland andererseits konnte nicht mehr zahlen und das hatte zur Folge, dass dann am 11. Januar 1923 französische und belgische Truppen ins Ruhrgebiet einmarschiert sind und das besetzt haben. Und das war jetzt der zweite entscheidende Faktor oder das entscheidende Datum, das dann wirklich die Rutschbahn noch glatter gemacht hat sozusagen. Also die deutsche Regierung konnte darauf natürlich nicht militärisch reagieren. Dazu hatte sie nicht die Möglichkeiten. Deswegen hat sie auf passiven Widerstand gesetzt. Sprich, man hat die Bevölkerung an Rhein und Ruhr zum Streik aufgerufen und gleichzeitig versprochen, wir bezahlen euch die Gehälter. Also man hat für Millionen von Menschen das Gehalt bezahlt von Geld, das der Staat ohnehin nicht hatte, weil er ja sowieso schon die ganze Zeit auf Pumpen gelebt hat. Und damit rotierte jetzt die Notenpresse wirklich in einem rasenden Tempo. Das konnte eben noch eine Zeit lang kaschiert werden, dadurch, dass die Reichsbank eingegriffen hatte, wie wir am Anfang dargestellt hatten, so 2,5 Monate lang. Aber in dieser Zeit wurde das Geld halt weiter wie wahnsinnig gedruckt. Die ganzen Millionen und Milliarden, die für Rhein und Ruhr beschafft werden mussten, die wurden alle gedruckt. Und irgendwann stürzte das dann eben ab, am 18. April 1923. Und von da an ging es dann halt schnurstracks immer weiter in die Tiefe.
Bevor es weiter in die Tiefe geht, auch jetzt nicht in unserem Gespräch, aber jetzt bevor wir diesen Teil der Rutschbahn betrachten. Ich meine, es gab ja, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, Sie haben ja gesagt, ja gut, die Reparation war eine gigantische Forderung. Und gleichzeitig wissen wir ja, um die zu verdienen, hätte Deutschland ja Handelsüberschüsse erwirtschaften müssen. Also man kann ja nur dann das bezahlen, wenn man Handelsüberschüsse hat. Und gleichzeitig wollten aber die Alliierten das ja nicht. Ich meine, sie haben im Buch auch schon geschildert, die Amerikaner waren protektionistisch, die anderen waren letztlich auch protektionistisch. Das heißt, sie wollten, dass wir was zurückzahlen und haben uns aber gleichzeitig nicht die Möglichkeit gegeben, quasi über Überschüsse dies zurückzahlen zu können. Oder war das nicht so ein relevanter Aspekt?
Ist sicher ein relevanter Aspekt. Man muss halt aber auch die anderen Seiten kennen. Also Frankreich und Großbritannien ihrerseits hatten auch wiederum Schulden bei den USA, die sie abtragen mussten. Also sie mussten eigentlich auch Handelsüberschüsse erwirtschaften, um wiederum gegenüber den USA zahlungsfähig zu sein. Und gleichzeitig war das auch ein Grund, weshalb sie so vehement bestanden haben, eben auf den Reparationen aus Deutschland, weil sie eben darüber dann die Kriegsschulden in den USA bezahlen mussten. Also die USA waren so ein bisschen der Schlüssel zu dem ganzen Thema. Und das Tragische war halt, dass die USA in so einer isolationistischen Phase waren nach dem Ersten Weltkrieg. Die haben sich komplett zurückgezogen. Auch als die Franzosen und Belgier dann das Ruhrgebiet besetzt haben, haben sie ihre Truppen aus dem Rheinland abgezogen. Also bis dahin hatten sie auch Truppen im Rheinland teilweise und haben gesagt, wir haben damit nichts mehr zu tun, macht das mal unter euch aus. Und das war eben das Drama. Und nach der Inflation wurde das Ganze ja auch dann wieder von amerikanischer Seite gelöst. Dann haben die Amerikaner sich wieder engagiert. Dann gab es den sogenannten Dawes-Plan schon im April 1924. Da sind wir jetzt schon weit über.
Kommen wir gleich mal drüber.
Genau.
Aber gut, wir hatten also im Prinzip die Situation. Ich gebe noch, bevor wir jetzt auf die starken Absturz kommen, noch eine Frage. Es gab ja auch immer wieder die Diskussion, ob Deutschland das mit Absicht provoziert, um sich eine Reparation zu entledigen. Das wird ja heute teilweise noch erzählt. Ist da was dran oder sagen Sie, nee, das war einfach eine Zwangslage, das war nicht die Strategie?
Also das war auf jeden Fall die Meinung von französischer Seite. Der damalige Ministerpräsident Poincaré hat es auch immer wieder explizit so gesagt. Die Deutschen, die sind so reich, die machen das, also die sind reicher als wir, die machen das ganz bewusst, um sich so darzustellen, als hätten sie nichts. Ich habe jetzt aber wirklich viele Dokumente, auch Originaldokumente recherchiert und angeschaut und ich habe nirgends irgendwas dergleichen gefunden. Es gibt natürlich andererseits einen Punkt, der indirekt darauf einzahlt und das ist, dass es auf deutscher Seite zu jener Zeit sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik, als auch in der Wirtschaftstheorie und der Ökonomen eine sehr seltsame Ansicht darüber gab, wie diese Inflation entsteht. Die Ansicht war nämlich, dass das Gelddrucken nicht die Ursache ist, sondern die Ansicht war, dass die Ursache der Importüberschuss Deutschlands war, also die passive Handelsbilanz, wie das damals immer so schön hieß. Die Theorie war, dass dadurch, dass mehr importiert wurde als exportiert wurde, verlor die Mark an Wert, und weil die Mark immer weniger wert wurde, musste man immer höhere Preise verlangen, und um die Preise bezahlen zu können, musste man das Geld drucken sozusagen. Also das Gelddrucken war sozusagen die Folge der Inflation in dieser Theorie, und das war wirklich in der kompletten deutschen Öffentlichkeit als gängige Theorie akzeptiert. Das kann man sich jetzt heute irgendwie gar nicht vorstellen, dass man denkt, Gelddrucken hat nichts mit, na gut, es gibt so Monetaristen.
Doch heute, also, heute wird auch, genau. Es wurde immer gesagt, die EZB druckt kein Geld, das ist sowieso, auch, genau. Auch andere Ökonomen, ich will keinen Namen jetzt nennen an der Stelle, meine Hörer wissen, wen ich meine, haben immer gemeint, das Gelddrucken führt nicht inflationär. Also insofern, so ganz weg ist das noch nicht.
Nee, aber sagen wir mal, unter uns ist es jetzt sozusagen, also zumindest ist es, ein Punkt, der Inflation erzeugen kann, muss nicht, aber wie auch immer. Also diese Theorie war unausrottbar in Deutschland, und es gab damals auch den britischen Botschafter in Berlin, D'Abernon, der war studierter Nationalökonom, der hat sich ständig die Haare gerauft und hat immer wieder mit deutschen Stellen gesprochen und sie auf Knien sozusagen bekniet, kapiert das doch jetzt endlich mal, dass es wirklich an der Notenbank, an der Reichsbank liegt, und stellt dieses Gelddrucken ein. Aber er hat dann auch geschrieben, so Leute wie Rudolf Hafenstein, den damaligen Reichsbankpräsidenten, den wird man in anderen Leuten aufhängen für diese Politik, die er macht. Aber die waren einfach nicht bekehrbar sozusagen. Also das war indirekt sozusagen dann ein Punkt, wo man sagen könnte, Absicht. Aber wie gesagt, es war keine absichtliche Fehlinterpretation der Ökonomie, sondern das war einfach so vorhanden in den Köpfen.
Witzigerweise wird dieses Thema mit dem Außenwert erklärt auch die Intervention mit dem Dollar. Nach dem Motto, wenn wir den Dollar jetzt stabilisieren, dann können wir auf diese Art das Problem lösen. Die wollten ja auch in der Tat einen Short-Squeeze auslösen. Die wollten ja quasi alle, die gegen die Marke gewettet haben, dazu zwingen, sich eindecken zu müssen, was nicht geklappt hat. Aber wie gesagt, wir sind immer noch an diesem Datum und gehen noch nicht weiter, weil ich habe noch was interessant gefunden. Weil ich habe immer gedacht, man sagt ja gemeinhin so, der größte Inflationsgewinner ist der Staat. Aber erstaunlicherweise damals ist das Defizit immer größer geworden. Weil sie haben so schön, weil die Steuereinnahmen hinten den Ausgaben hinterher, fand ich total faszinierend. Ich wollte, die Steuer wird festgesetzt, ich zahle die aber erst ein paar Wochen später, quasi aus meiner Portokasse. Das heißt, die Inflation hat am Anfang die Staaten noch weiter geschwächt, statt ihn eigentlich zu stärken.
Ja, vor allem je schneller die Inflation dann voranschritt, also in dem Punkt, wo dann die Preise sich täglich verdoppelt haben, da konnten die Steuern gar nicht so schnell bezahlt werden. Da wurden dann die Anteile an Steuern, an den Ausgaben immer geringer, bis sie dann irgendwo bei 3% oder so waren. Also da wurden dann 97% der Ausgaben gedruckt. Und das lag aber auch daran, dass das Steuersystem teilweise noch so war, dass eben fixe Beträge zu zahlen waren und keine prozentualen Beträge und diese auch nicht indexiert waren. Also es wurde dann im Juli oder August 1923 so eine Indexierung endlich eingeführt. Damit konnte das dann zunächst ein bisschen behoben werden, bis dann aber die Preise wieder so schnell stiegen, dass selbst die Indexierung nichts mehr geholfen hat.
Gut, jetzt sind wir am 18. April 2023 und blicken zurück auf den 18. April 1923 und sagen, damals hat die Reichsbank Notbremse gezogen, bevor sie ihr ganzen Gold verliert, und hat gesagt, wir hören auf mit der Intervention. Und dann haben sie gesagt, und dann ging es richtig los. Was ist denn dann eigentlich passiert?
Dann wurde eben der Ruhrkampf fortgesetzt. Es wurde weiter Geld gedruckt, um die Arbeiter zu versorgen, und mit entsprechendem Geld. Der Kampf hat sich dann auch gewaltsam teilweise verschärft. Es gab dann den sogenannten Blutkar-Samstag, wo 13 Arbeiter im Kruppwerk in Essen von französischen Soldaten getötet wurden. Und das Drama war eigentlich, dass auch die Regierung Kuno damals extrem schwach war, weil sie auch keine Mehrheit im Parlament hatte. Also es war eine Minderheitsregierung, die teilweise von der SPD toleriert wurde. Aber die SPD war, wie gesagt, nicht Teil des Ganzen. Und die wusste auch kein richtiges Rezept, wie man dagegen angehen sollte. Und das ganze Konzept war ja auch so gedacht, dass man, also zumindest am Anfang des Jahres, dass man diesen Ruhrkampf binnen 3 oder 4 Monaten beenden kann, dass man also erfolgreich ist, dass man die Franzosen in die Knie zwingt durch diesen passiven Widerstand. Aber da hat man eben eine falsche Rechnung gemacht, weil die Franzosen durchgehalten haben. Und erst mit der Regierung Stresemann, die dann am 12. August an die Macht kam, wieder auf breiter Basis zusammen, also große Koalition, SPD, Zentrum, DVP, DTP, also Rechtsliberale bis SPD zusammen, die haben es dann wirklich in einem Kraftakt geschafft, innerhalb von 3 Monaten das Ruder rumzureißen.
Das Ruder rumzureißen, aber die Inflation geht noch weiter.
Ja, ja, aber sie haben die Basis dafür gelegt. Also sie haben entscheidende Entscheidungen getroffen. Also zum einen den Ruhrkampf beendet Ende September. Das hat schon mal diese ganzen Zahlungen, die ja nicht finanzierbar waren, eingestellt. Dann hat man eine Maßnahme getroffen, die man sich heute überhaupt nicht vorstellen könnte. Man hat beschlossen, ein Viertel der Beamten zu entlassen. Also 25% der Beamten sollten bis 1.4.1924 entlassen werden. Und das Beste daran, sie wurden entlassen. Wirklich innerhalb von 5 Monaten ist es dann geschehen, wurde ein Viertel der Beamten entlassen. Es gab dabei den Zeiten entsprechend dann eigenartige Regelungen, dass vor allem Frauen entlassen werden sollten, weil die hatten ja einen Versorger zu Hause. Also kann man sich heute auch nicht mehr so ganz vorstellen, zu Recht. Und dann wurde auch noch die Erwerbslosenfürsorge noch so ein großer Kostenposten in der Bilanz der Reichsregierung. Die Erwerbslosenfürsorge wurde umgewandelt in quasi eine Arbeitslosenhilfe, die dann von Arbeitnehmern und Arbeitgebern größtenteils finanziert werden sollte. Und das führte dann dazu, dass man den Haushalt wirklich auf Null gebracht hat. Also schwarze Null, die wir heute predigen, wurde dann verwirklicht. Gleichzeitig hat man eben eine neue Währung eingeführt, die Rentenmark, auf Basis von einer privaten Rentenbank, die herausgegeben hat, die wiederum ihre Bilanz basierte auf Schuldverschreibungen von Industrie, Handel und Landwirtschaft, die 4% ihres Vermögens verpfänden mussten und in die Bilanz einbringen mussten. Und gekoppelt an diese Realwerte durfte diese Rentenbank eben nur eine bestimmte Summe an Geld ausgeben. Und diese Kombination, also an Realwert gekoppelte Währung plus ausgeglichener Haushalt, der führte dann dazu, dass die Inflation quasi über Nacht beendet wurde am 15. November 1923, als die neue Rentenmark eingeführt wurde.
Übrigens, dieses Rentenmark-Thema, das müssen wir mal ein bisschen erklären, noch mal ein bisschen, weil das sind ja zwei Ökonomen, haben eine Rolle gespielt. Die heißen ähnlich. Hilferding und
Helferich.
Helferich, genau. Hilferding und Helferich, dachte ich mir auch so, zwei Helfer quasi, dachte ich mir so beim Lesen. Die kamen ja aus sehr unterschiedlichen Richtungen. Der eine war ja SPD-nah, der andere war eher, würde man sagen, Nazi, also stramm rechts. Ja. Haben die sich da zusammengerauft? Oder wie, ich meine, für mich war es so, bis zu Kuno dachte ich mir einfach nur so, was für Gurkentruppen. Also fühlte ich mich manchmal an die heutigen Politiker, da bin ich ein bisschen anderer Auffassung als Sie vorher, an die heutigen Politiker erinnert, dass ich sage nach dem Motto, naja, das war jetzt ja nicht gerade von Kompetenz geschlagen, was da vorgegangen ist. War das dann Glück oder war das dann wirklich Kompetenz? Und wie haben die beiden zusammen da agiert?
Also Rudolf Hilferding war dann in der Regierung Stresemann der Finanzminister. Er kam ursprünglich aus Österreich und war Sozialist. Also hat sich auch ganz klar als Sozialist bezeichnet. Also Österreich, aber keine österreichische Schule, sondern wie gesagt strammer Sozialist. Opponent oder Gegenspieler war Karl Helferich. Der war ganz maßgeblich in der Finanzierung des Ersten Weltkrieges. Also hatte da schon im Finanzministerium gesetzt und hatte auch diese Maßgabe ausgegeben, wie auf Kredit finanzieren und dann von den Gegnern wiederholen das Geld, was ja bekanntlich gescheitert ist. Der war dann nach dem Krieg stramm rechts, also wie gesagt Nazi nicht, weil er war nicht in der NSDAP, aber in der DNVP, die dann später ja auch 1933 mit der NSDAP zusammen die erste Regierung gebildet hat. Also stramm rechts, hat auch gehetzt wirklich gegen etliche Demokraten, gegen Matthias Erzberger, der ja 1921 ermordet worden war, hatte eine ganz unrühmliche Rolle. Aber der war ein echter Experte in Gelddingen, also in der Geldtheorie, hatte da auch eine Professur inne, hat da promoviert über das Thema und der hat als erster eigentlich diesen Vorschlag gemacht, weil die Reichsbank inzwischen viel zu wenig Gold hatte, um wieder eine neue Währung auf Gold zu basieren, eine andere Basis zu finden. Und er hat dann den Vorschlag gemacht, das Ganze auf Roggen zu basieren, an die Roggenmark herauszubringen, was dann viele nicht so ideal fanden. Es gab dann auch das richtige Argument, was wird das Ausland mit so einer Währung anfangen wollen, die auf Roggen basiert. Aber ausgehend von diesem Vorschlag hat man dann eben im Zusammenspiel mit Hilferding und später dessen Nachfolger Luther dann diese Idee von der Rentenmark entwickelt. Also da kamen verschiedene Stränge zusammen. Und was vielleicht wichtig ist, man sieht öfter auch auf Wikipedia oder in anderer Literatur, dass diejenigen, die die Rentenmark kreiert hätten, das wären einerseits Hjalmar Schacht gewesen und andererseits Gustav Stresemann. Nur die beiden hatten eigentlich am wenigsten damit zu tun. Also es waren, wenn, dann diese drei Personen Hilferding, Helferich und Luther noch, die sozusagen in einem, wer jetzt da den größeren Anteil hat, kann man schlecht entscheiden, aber das war eben so ein Zusammenspiel von ziemlich kompetenten Leuten, kann man schon sagen, die das kreiert haben und dann auch das Gesetz durchgesetzt haben. Und Hjalmar Schacht, der dann später Reichsbankpräsident wurde und sich auch immer gerühmt hat, dass er ja die Rentenmark gebracht hat, der hatte damit eigentlich sehr wenig zu tun.
Genau, er hat hinter die Finanzierung sichergestellt für Herrn Hitler wieder bei der, bei der Wiederaufrüstung. Aber wenn wir nochmal auf die Rentenmark eingehen. Also im Prinzip, die Inflation kam zum Ende abrupt durch die Einführung der Rentenmark, also im Prinzip einer neuen Währung, die gedeckt war durch Sachwerte und in Kombination mit einem soliden Haushalt des Staates, oder?
Ja, genau, so kann man es zusammenfassen. Und es ist auch wichtig, dass eins allein von beiden wahrscheinlich nicht zum Erfolg geführt hätte. Also es hätte wahrscheinlich nicht gereicht, nur den Haushalt auf Null zu bringen. Und es hätte wahrscheinlich auch nicht gereicht, nur, ganz sicher nicht gereicht, nur eine neue Währung zu bringen, die wäre dann ganz schnell eben wieder entwertet worden. Nur die Kombination aus beiden, die hat es eben möglich gemacht.
Jetzt gab es ja auch schillernde Gewinner und Verlierer dieser Situation, vor allem Gewinner erstmal. Stinnes bringen Sie logischerweise als Beispiel. Und bei Stinnes sieht man eigentlich sehr schön, der hatte im Prinzip, der war ja eigentlich erfolgreich ohne Inflation. Er war dann in der, der hat ja im Krieg auch schon Geld verdient und schon vorher als Unternehmer. Er hat dann in der Inflation geschickt agiert, indem er viele Firmen gekauft hat auf Kredit und die Kredite wurden entwertet. Aber dann, als die Inflation endete, war es auch mit ihm zu Ende.
Ja gut, aber das war jetzt eher persönliches Schicksal, weil er bei einer Operation dann 1924
gestorben ist. Finanziell, auch finanziell. Zu Ende, weil die Kinder, der Konzern hat er nicht überlebt. Der ist ja dann in der Schieflage gewesen finanziell, weil eben dann Schulden doch wieder real waren. Und da ist im Prinzip so ein Beispiel dafür, wie man in der Inflation profitiert. Aber wenn die Inflation endet, dass man es dann nicht immer ganz einfach ist.
Ja gut, aber das Imperium ist eigentlich erst nach seinem Tod dann wirklich auseinandergebrochen, also so viel ich informiert bin.
Ich wollte sagen, er hat seinen Kindern ja angeblich auf dem Todesbett gesagt, dem Motto, ihr müsst Schulden tilgen, Schulden tilgen, Schulden tilgen. Das, glaube ich, war die entscheidende Aussage, die er ihnen gegeben hat. Aber egal, ich meine, ich wollte ihn eher fragen, wie ging dann die Politik und die Öffentlichkeit um mit dem ganzen Thema Inflationsgewinn, der Sachwertbesitzer? Ich meine, was in dem Buch erstaunlich ist, was mich nochmal beeindruckt hat, ist, mir ist klar, dass die Armen Leute verlieren in Inflation. Aber es ist erstaunlich, wie hoch es, genau, Sie schütteln schon den Kopf, wie hoch das gegangen ist, dass eigentlich wirklich nur noch die ganz kleine Prozentsatz der Bevölkerung, die wirklich über Sachwerte verfügt haben. Selbst Beamte, sie bringen ja die Familie Hafner, von Sebastian Hafner, die im Prinzip, obwohl er gut bezahlter Beamter war, am Zahltag morgens eingekauft haben für den ganzen Monat und gebunkert haben, weil sie im Prinzip eigentlich auch schon arm waren. Also wie ging das gesellschaftlich weiter? Ich meine, wie hat es sich politisch niedergeschlagen, diese Spannung zwischen denjenigen, die wenigen, die gut durchgekommen sind, und den vielen, die dadurch nicht gut durchgekommen sind?
Ja, ich habe den Kopf geschüttelt, weil die Armen eigentlich nicht viel verloren hatten, weil die hatten ja nichts. Also sie hatten vorher nichts und hatten hinterher nichts. Also die haben vorher von der Hand in den Mund gelebt und hatten keine Ersparnisse und hatten es hinterher eben auch nicht. Und das war eben kein kleiner Anteil an der Bevölkerung. Das war wirklich fast die Mehrheit, kann man sagen. Also die Arbeiter, es war ja eine andere Gesellschaft als heute. Es war nicht so eine breite Mittelschichtsgesellschaft, sondern es gab eine große Unterschicht, gab eine relativ kleine Mittelschicht und da eine obere Mittelschicht, die ein bisschen was gespart hatten. Das waren die großen Verlierer. Das waren halt auch die mittleren und höheren Beamten, wie Sie es ja erwähnt haben, die eben Lebensversicherungen hatten oder was gespart hatten, aber die eben auch keine Aktien hatten, weil Aktien waren natürlich damals vorbehalten für die ganz Reichen, für Industrielle und so weiter. Man hat da nicht wie auf Trade Republic heute mal kurz ein paar Aktien gehandelt, sondern das war schon ein größeres Unterfangen. Deswegen, das hatten wirklich nur die ganz, ganz Reichen. Und die kamen auch relativ gut durch die Inflation. Also die kamen relativ gut durch die Inflation zusammen mit einigen anderen, wie beispielsweise Landwirte, deren Realbesitz natürlich nach wie vor vorhanden war und die auch während der ganzen Inflation immer ihre Produkte inflationsangepasst sozusagen verkaufen konnten. Und Großgrundbesitzer andererseits eben auch, das waren die Gewinner und jene, die Schulden hatten, wie Stinnes beispielsweise, auch jene, wenn das dann hinterher oft anders ausgegangen ist. Und Verlierer waren aber eben vor allem der Mittelstand, der obere Mittelstand, jene, die eben was erspart hatten. Und das waren natürlich die waren dann quasi enteignet und waren auf eine Stufe mit diesen großen Masse der Proletarier, hat man es ja damals meistens genannt, auf eine Stufe mit denen gestellt. Und es war natürlich, jetzt waren wir im Jahr 1923, 5 Jahre nach Beginn der Republik. Und die ersten Erfahrungen mit dieser Demokratie, mit dieser Republik war die totale Enteignung. Und dass das natürlich nicht unbedingt die Unterstützung für die Demokratie gefördert hat, das kann man sich heute vorstellen. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass das zumindest ein Grund dafür war, dass es eben 10 Jahre später, 1933, dann in die ganz andere Richtung ging, auch wenn das natürlich nicht der einzige Grund war, ganz sicher nicht.
Aber interessant, weil Sie jetzt richtigerweise sagen, die Mehrheit war proletarisch, hatte nichts. Dann waren die auch nicht, klar, die haben morgens ja Geld bekommen, haben sofort ausgegeben und nächsten Tag wieder Geld bekommen. Und die Arbeitslosigkeit war ja nicht so hoch. Die Arbeitslosigkeit war ja durchaus gering in der Zeit. Ich meine, es gibt diesen Historikerstreik, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, der Hans-Werner Sinn sagt immer, auch an Zweig anlehnend, die Deutschen wurden über Inflation hitlerreif gemacht. Andere sagen, das stimmt nicht, das war hinterher die Weltwirtschaftskrise. Wie würden Sie das denn jetzt sehen, indem Sie sich so intensiv mit diesem Schicksalsjahr 1923 beschäftigt haben?
Können wir nicht sagen, dass es beides war? Also
Sie können sagen, was Sie wollen.
Würde ich so sehen. Also ich glaube, dass es spurlos an den Leuten vorbeigegangen ist 1923, glaube ich ganz sicher nicht. Also so eine Erfahrung, dass man wirklich sein ganzes Vermögen verliert, das steckt keiner so einfach weg, auch wenn es dann die nächsten Jahre bis 1928 so 5 goldene 20er Jahre gab. Also ich glaube, so schnell vergisst man das nicht. Und die Weltwirtschaftskrise 1929, die hat vielleicht einen anderen Teil der Bevölkerung radikalisiert, weil die Weltwirtschaftskrise dann natürlich vor allem die Ärmsten getroffen hat. Also die sind ja dann hauptsächlich arbeitslos geworden, während die ja, wie ich gerade gesagt habe, in der Inflationszeit relativ unbeschadet durchgekommen sind, weil sie eben eigentlich nichts verloren haben. Sie waren hinterher genauso gestellt wie vorher. Vielleicht kann man so sehen, dass unterschiedliche Bevölkerungsgruppen von diesen beiden Ereignissen getroffen waren und dadurch eben dann vielleicht zwei Bevölkerungsgruppen innerhalb von 8 Jahren radikalisiert wurden.
Und die Politik hat da reagiert. Ich meine, sie hat ja hinterher auch Steuern eingeführt. Ich denke an die Hauszinssteuer, die eingeführt wurde, also eine Sondersteuer im Prinzip auf Immobilien. Also es gab doch dahinter Bemühungen, diejenigen, die von Inflation gewonnen haben, zu belasten.
Ja, es gab auch die Aufwertungsgesetze. Also es gab 1924 ein Urteil des Leipziger Reichsgerichts, das entschieden hat, dass diese Kredite, die aufgenommen wurden waren und wertlos geworden waren durch die Inflation, eben nicht wertlos sein durften, sondern die wurden dann um 25% aufgewertet. Also statt 0 musste man dann noch 25% des einstigen Wertes wieder zurückzahlen. Aber ehrlich gesagt, trifft einen natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer, wenn man jetzt statt 0 nur 25% des 100%igen Wertes zurückzahlen muss. Und genauso war es auch mit der Hauszinssteuer. Also es waren natürlich Maßnahmen, die aber nicht dazu wirklich beigetragen haben, wieder das Ganze wieder auszugleichen.
Jetzt haben Sie sich das angeschaut. Ich meine, ist das so, dass man sagt, das war einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände? Krieg, Reparationen, Besetzung vom Ruhrgebiet? Oder sagen Sie, nee, das ist eigentlich schon etwas, was man daraus lernen kann, wo man sagen muss, naja, sowas kann sich wiederholen. Ich meine, das ist schon eine extreme Aussage, aber kann sich sowas wiederholen? Sagen Sie, nee, das waren damals wirklich... Die haben nicht verstanden, dass Gelddrucken Inflation führt. Die haben eigentlich alle hier falschen Hebel. Oder sagen sie, nee, es gibt auch eine Lehre aus dieser Zeit heraus, die über das Historikerinteresse hinausgeht?
Also ich denke, es gibt zwei Lehren. Einerseits, man sollte nicht immer gleich diesen Vergleich mit damals ziehen. Also es gibt ja heute oft so Stimmen, die sagen dann, es wird alles wieder so wie damals, weil jetzt eben die Preise auf 10% steigen und so weiter. Also man sollte schon wissen, das war wirklich eine ganz, ganz, ganz spezielle Situation, wo viele, viele Faktoren auf einmal zusammenkommen, die jeder für sich wahrscheinlich eine große Krise ausgelöst hätten oder haben. Andererseits lernt man natürlich aus dieser Zeit, dass das Entscheidende für eine Papierwährung das Vertrauen ist. Und wenn das einmal weg ist, dann ist es quasi uneinfangbar verloren. Also dann führt nichts dran vorbei an radikalsten Reformen, um das Ganze wieder neu aufzusetzen, wie es ja dann geschehen ist mit, was ich gesagt habe, Beamten entlassen und so weiter. Also das sind, glaube ich, die zwei Lehren, die man daraus ziehen kann. Also einerseits nicht ständig dieses Wort im Mund führen, die Hyperinflation kommt zurück, aber andererseits auch sich bewusst sein, das Vertrauen in die Währung ist entscheidend, das sollte man nicht verspielen.
Sie haben ja, Sie schildern ja ausführlich in dem Buch die politischen Entscheidungsprozesse. Ich meine, Sie haben gerade eben schon erwähnt, es gab die politischen Morde, aber es gab ja auch die Entscheidungsprozesse. Und ich muss zugeben, ja, die Parteien waren zerstritten, aber gleichzeitig haben sie ja doch zusammengerauft. Jetzt gerade dieses Stresemann-Kabinett, diese große Koalition, ich würde sagen, eine richtig große Koalition, was waren ja alle außer den Kommunisten dabei.
Und der DNVP, ja.
Wenn wir jetzt heute mal vergleichen, rückblicken, okay, junge Demokratie, war das auch eine Folge, die Demokratie, oder war das... Ich bin so ein bisschen hergerissen. Kuno kommt bei Ihnen nicht so gut. Was heißt, kann ich bei Ihnen gut weg? Kuno ist angetreten als Wirtschaftsfachmann. Man hatte Vorschusslorbeeren, aber letztlich, wenn man das so liest, fragt man sich, was hat er eigentlich den ganzen Tag gemacht? Ich meine, ich will das mit einem Politiker will ich nicht vergleichen, wenn ich vergleiche von damals mit heute. Aber ich meine, ganz ehrlich, wenn die heutige Bundesregierung sich vor so eine Situation gestellt fühlte, würde, frage ich mich immer so ein bisschen, ja, wären die wirklich besser? Oder hatten die einfach damals, es ist ein sehr dynamischer Prozess. Wir haben über Rutschbahn gesprochen und Ähnliches. Es geht ja alles sehr schnell. Ja. Was würden Sie für einen Schluss daraus ziehen mit Blick auf die politischen Prozesse?
Also man sieht damals, dass es sehr, sehr lange dauert, bis die sich dann eben zusammenraufen. Also es war, wie gesagt, August 1923 und im November war es zu Ende, das Ganze. Also wirklich in der allerletzten Phase haben sie sich dann endlich zusammengerauft. In der Phase jetzt vor 100 Jahren, also im März, April 1923 hat Kuno auch schon mal was versucht, hat Steuergesetze versucht zu erlassen, die deutlich die Steuern erhöhen sollten. Und da haben aber dann die rechten Parteien noch so opponiert, dass dann am Ende dabei herauskam, dass beispielsweise ein Gut mit 360 Hektar, also gerade im Junkerland, in Ostdeutschland, mit gerade mal 360 Mark Steuern belegt wurde. Also zu einer Zeit, wo ein Dollar 20.000 Mark kostete, 360 Mark für ein Gut von 360 Hektar. Und das wurde eben vor allem von den rechtsnationalen Kreisen torpediert, die auch immer die Industrie- und Juncker-Interessen vertreten haben. Also die waren später dann eben bereit, sich einbinden zu lassen, haben dann auch mit unterstützt, sogar die DNVP von Helfferich hat im August dann unterstützt eine Sondersteuer für die Vermögenden. Das war eben aber im März, April noch nicht möglich. Da war offenbar der Leidensdruck noch nicht so groß. Man kann also sehen, der Leidensdruck muss offenbar zumindest musste damals erst so groß werden, dass man wirklich den Abgrund vor Augen hatte, um dann endlich bereit zu sein, über den eigenen Schatten zu springen und über die Parteigrenzen zu springen. Wie das heute wäre in so einer Situation, ob es auch erst so weit kommen müsste oder ob man es vorher schaffen würde, ich kann es nicht beantworten. Ich hoffe auch nicht, dass ich es irgendwann beantworten muss.
Das hoffe ich auch. Jetzt habe ich eine Frage noch. Also Sie haben ja, ich meine, Sie sind Journalist, Sie haben sich ja das Thema gut rausgepickt. Ich nehme an, Sie haben ein paar Jahre vor 2023 darüber nachgedacht, dass es gut, ja, dass es gut wäre.
Als Sie, es war noch nicht absehbar, dass die Inflation uns jetzt so beschäftigen wird in der heutigen Realität.
Wobei es natürlich in der Tat, wie Sie richtigerweise sagen, natürlich nicht zu vergleichen ist. Was hat Sie denn eigentlich am meisten überrascht bei der Recherche? Das würde mich mal interessieren, weil Sie haben ja, das ist ja, im Prinzip ist das Buch mal dazu sagen, ist ja chronologisch. Sie machen ja Monat für Monat und dann sagen Sie, was passiert. Sie haben so eine Nacherzählung. Also eigentlich kann man hingehen und kann sagen, okay, ich nehme mir vor, jede Woche schreibe ich einen Monat und dann gehe ich ins Archiv und lese jetzt die wichtigsten Zeitungen der damaligen Zeit und dann lese ich das durch und dann suche ich mir die Datenpunkte raus und mixe es zusammen und dann muss ich nur sicherstellen, dass ich eine Brücke baue zwischen den Kapiteln. Ich meine, Sie machen das viel besser, ich will es verstehen. Aber wo waren Sie echt überrascht, wo Sie gesagt haben, wow, das habe ich echt nicht gewusst.
Ja, also das ist vor allem nur, um das zu erklären, deswegen chronologisch, weil ich finde, das ist ja auch irgendwie so ein Krimi. Also ein paar Leute haben ja auch gesagt, es liest sich wie ein Krimi und es war ja auch ein Krimi. Also diese Entwicklung ist dann zum Kulminationspunkt, wo dann der Abgrund, es gab ja auch dann noch Hitlerputsch, muss man sich ja auch vergewärtigen, und Rheinland.
Aber der war spät dran, der Hitler war eigentlich spät dran, da war das Thema ja eigentlich unter Kontrolle, nicht?
Nee, noch nicht. Also es war dann Anfang November, aber es war wirklich da zu der Zeitpunkt, wo es dann Hungerunruhen gab und so weiter. Also wo wirklich alles dann drohte auseinanderzubrechen. Also wie so ein klassisches Theaterstück, das dann irgendwann auf die Kulmination zustrebt und dann gibt es die Lösung. Das nur zum Hintergrund, warum das chronologisch ist. Aber was mich vielleicht, was hat mich am meisten überrascht? Also einerseits diese seltsame Theorie, die ich vorher versucht habe darzulegen. Also das wusste ich vorher nicht, dass das damals so Common Sense sozusagen war in der deutschen Gesellschaft, warum oder wie Inflation entsteht und dass es auch eben in anderen Ländern damals ganz anders schon gesehen wurde, dass eben Deutschland damals schon so ein Outlier sozusagen war in der Wirtschaftstheorie. Und heute sagen ja manche auch, dass Deutschland immer in der Wirtschaftstheorie, wenn man es mit Amerika vergleicht oder so ein bisschen anderen Thesen anhängt. Also das fand ich schon mal einen interessanten Vergleich. Und dann fand ich natürlich auch noch interessant, diese Reparationen. Ich wusste das natürlich, dass das ein großes Thema war, aber wie entscheidend das eigentlich letzten Endes war, auch dieser Ruhrkampf und so weiter, das war mir auch nicht mehr so bewusst. Also das fand ich sehr spannend, das nachzulesen.
Herr Stocker, wie gesagt, ein tolles Buch. Meine Frage wäre natürlich jetzt sehe ich Sie, ich treffe Sie jetzt gerade im Urlaub an. Ich frage jetzt nicht, wo Sie sind, aber Sie sitzen entspannt im T-Shirt, aber hinter Ihnen stehen Bücher. Was schreiben Sie als nächstes?
Ja, das Buch ist schon geschrieben und das kommt nämlich auch in Kürze heraus, nämlich am 25. April. Es geht um die Geschichte der D-Mark. in gewissem Sinne sozusagen die Fortsetzung, aber wiederum nicht die Fortsetzung, weil es eben keine inflationäre Währung war, aber irgendwie durch die Währungsgeschichte der Deutschen wieder behandelt. Das Anlass ist der 75. Geburtstag der Einführung der D-Mark im Juni 1948, der sich demnächst zum 75. Mal eben jährt. Und da habe ich mich mal der Geschichte der D-Mark angenommen und da auch ein paar wieder spannende, finde ich, interessante Sachen rausgefunden, die ich vorher auch so nicht wusste, die vielleicht der eine oder andere Experte schon lange weiß, aber für mich zumindest neu war und ich denke auch für viele Leser.
Ja gut, dann kann ich ja vielleicht nochmal anrufen, können wir darüber noch sprechen und danach schreiben Sie noch ein Buch, 25 Jahre Euro, und wenn Sie dafür noch Input brauchen, gebe ich Ihnen gerne meine Meinung zum Euro dazu. Wenn er, okay. Bei 25 Jahre sollte er noch schaffen, da bin ich relativ optimistisch.
Wenn man das Buchgeld, die Buchgeldeinführung nimmt, dann hat er es ja eigentlich schon geschafft.
Auch da haben Sie recht. Herr Stocker, vielen Dank für den Einblick in die Tour d'Horizon. Mal dazu sagen, Sie sind auch aktiv auf Twitter. Jeden Morgen schicken Sie uns den, was heute vor 100 Jahren passierte. Da bin ich auch sehr aufmerksam auch geworden. Also insofern soll man Ihnen auch folgen. Und ja, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Spannendes Buch. Und
danke ebenso.
Ich glaube, Sie haben recht. Es ist nicht vergleichbar, muss ich mal betonen. Es ist nicht vergleichbar, es ist eine andere Situation. Auf der anderen Seite kann man natürlich ein bisschen drüber lernen. Staaten können nicht beliebig viel Schulden machen. Man kann nicht alles über die Notenbankpresse lösen. Und jetzt, wo wir gerade jetzt ja sprechen, wir sprechen jetzt ja ein paar Wochen vor der Ausstrahlung und die zumindest das Finanzsystem wieder mal ein bisschen wackelt, ist natürlich die Versuchung sehr groß, das doch über die Notenbankpresse zu lösen. Wie gesagt, musste ich in eine Hyperinflation führen, wird es wahrscheinlich auch nicht, aber hat sich inflationäre Themen. Egal. Herr Stocker, vielen herzlichen Dank. Schönen Urlaub noch. Und vielleicht bis mal beim nächsten Mal. Mir auch. Vielen Dank.
Schönen Dank. Tschüss.
Soweit der Überblick über die Ereignisse vor 100 Jahren. Wo stehen wir heute? Nein, niemand, auch nicht ich, befürchten eine neue Hyperinflation. Eher eine Inflation, die sich unter Schwankungen verfestigt. Aus den bekannten Gründen. Demografie, Dekarbonisierung, Klimapolitik, Deglobalisierung und Schulden. Doch ganz so ohne Risiken ist die Geldpolitik der EZB nicht. Wie sagte doch Ingo Sauer so schön in seinem Gespräch mit mir in Folge 176?
Also das Eurosystem ist schon, hat schon eine gewisse finanzielle Feuerkraft, aber so langsam kommen wir da an die Grenze. Und wie gesagt, diese ganzen Anleihen sind ja per Marktbewertung im Moment etwas wert. Natürlich kann man die kurzfristig stützen. Allerdings, wenn die Notenbank die Mehrheit hält oder vielleicht sogar alle von diesen Anleihen, weil niemand mehr bereit ist, sie ansonsten zu halten, sie kann den Kurs stützen, indem sie einfach weiterkauft und weiterkauft und weiterkauft. Und so hat die Reichsbank das eben gemacht. Am Ende hatte sie alle kurzfristigen Verschuldungen des Reiches, die Reichsschatzanweisungen, sie waren trotzdem nichts wert. Ja? Deswegen sollte uns klar werden, dass es da irgendwie so eine Art Kipppunkt geben kann, den man nicht vorhersagen kann, weil eben das ganze Marktbewertung unterliegt. Aber wir gefährden auf jeden Fall meiner Sichtweise nach die Stabilität unserer Währung und damit das eigentlich große Inflationsrisiko, was dann auch nicht so schnell wieder vorbeigeht, was wir im Moment haben. Diese ganzen Knappheiten, die sind irgendwann vorbei. Das Gas wird nicht jedes Jahr nochmal teurer werden. Irgendwann ist Schluss. Aber diese andere Inflation, weil die Zentralbank pleite geht, aus vielen Gründen kommt man da eben nicht so leicht wieder raus. Und so ein Weichwährungsregime, wenn es erstmal existiert, dann gibt es eben auch dort Selbstverstärkungseffekte. Nicht nur, weil die Gewerkschaften Druck machen, sondern einfach aus der inneren Logik heraus, wie die Politik versucht, darauf zu reagieren. Und aus dem Grunde muss das auf jeden Fall abgewendet werden. Noch können wir wahrscheinlich gegensteuern, aber wir müssen das jetzt ernst nehmen. Es muss darüber geredet werden.
Noch sind wir nicht so weit. Aber
ich weiß nicht, ob es bei 10-20% losgeht, aber also negatives Eigenkapital, aber vor allem kann man nicht bestimmen, wann der Kipppunkt in der Bilanz kommt. Also wieder metaphorisch und vielleicht ein bisschen dramatischer gesprochen, wir haben praktisch ein Krebsgeschwür im Eurosystem und zwar in der Zentralbankbilanz selbst. Also die Währung ist von innen jetzt, da ist dieser Krebs am Wachsen, er ist aber noch nicht bösartig und er kann über Nacht bösartig werden, wenn diese Titel eben ausfallen. Wann diese Titel ausfallen, wann auf einmal die südeuropäischen oder auch meinetwegen die deutschen Staatsanleihen auf den Märkten unter Druck kommen, das kann ich eben nicht vorhersagen. Aber wenn es passiert, dann sind die Effekte dramatisch, weil wir praktisch immer stärker ins Risiko gehen und nicht nur die Zentralbank ausgeweitet haben, sondern auch zusätzlich die Solidität unserer Titel hier immer weiter verschlechtern. Also jetzt durch dieses neue Programm, wo Protection drinsteht, Instrument, Transmission Protection Instrument, das ist natürlich, wir kaufen eher die schlechteren Anleihen, nicht mehr gewichtet im ganzen Raum.
Deshalb auch die Forderung von Ingo Sauer.
Die EZB muss wieder normale Zentralbankregeln einführen, beziehungsweise sich diesen Zentralbankregeln nähern. Je länger wir das hinauszögern, desto schwieriger wird es. Also im Moment laden wir die Zentralbankbilanz weiterhin voll mit allen möglichen Risiken, weil man Angst hat, dass da auf den Finanzmärkten was passiert und die Vermögenspreise rutschen, die Zinsen für die Staatsanleihen weiter steigen. Aber es wird praktisch immer nur noch schlimmer. Und wenn wir einmal in dieser Situation sind, dass wir wirklich ein Weichwährungsraum sind, dann wissen wir aus der Geschichte, dass hier drauf politisch meistens falsch reagiert wird, indem man die Inflation auf den Märkten, also Gütermärkten beziehungsweise auf den Währungsmärkten bekämpft. Und das ist absolut der falsche Ansatz.
Dem kann ich nur zustimmen. Bleibt mir, liebe Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken und Sie auf den kommenden Sonntag zu verweisen. Da geht es an dieser Stelle wie gewohnt weiter. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond The Obvious 2.0 featured bei Handelsblatt.